doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht?
Gibt's doch.
Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke.
Jo, da ist er schon wieder, Herr Stuke. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode vom Bielefeld-Podcast. Und tatsächlich, es gibt in Bielefeld noch mehr als die Verschwörungstheorie. Ich stelle einfach mal eine Frage oder zwei Fragen in den Raum. Zwei Kaffee und eine Leiche. Eine bunte Tüte voller Lügen. Was hat das mit Bielefeld zu tun? Was hat das als gemeinsamen Nenner? Ich weiß es. Ihr vielleicht auch? Vielleicht? Nicht auf die Folter spannen zu sehr. Gemeinsamkeit ist ganz klar Christiane Antons, die Autorin. Und die haben wir heute Abend hier im Studio. Ich hoffe, sie ist angekommen. Christiane?
Ich bin hier und ich freue mich sehr. Hallo, Herr Stuke.
Es hat funktioniert, klasse. Und die Tontechnik funktioniert auch wieder. Herr Meister, super. Ja, Mensch, Christiane, klasse, dass du so kurzfristig dich rüber bewegt, geschwungen hast zum Studio. Und wir wollen uns heute Abend einfach mal ein bisschen unterhalten. Ich finde es total spannend, interessant, dass es eben auch über Bielefeld, ein Krimi, zwei Krimis oder vielleicht noch mehr gibt, die in Bielefeld spielen. Und da geht es eben nicht nur um eine Tatortserie, wo immer letztendlich Bielefeld mit erwähnt wird, oder andere Serien, wo Bielefeld dann als Sidekick genommen wird, sondern es geht wirklich um Bielefeld, um Sachen, die in Bielefeld stattfinden. Und du bist einfach mal auf die Idee gekommen. Andersrum, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, was in Bielefeld stattfinden zu lassen?
Ja, also es gibt ja dieses Sprichwort, schreib, was du kennst. Und als ich mir überlegt habe oder den Entschluss gefasst habe, dass ich gerne wirklich mal ein ganzes Buch schreiben wollen würde, geschrieben habe ich eigentlich immer schon als Jugendliche, aber eben ein ganzes Buch von Anfang bis zum Ende dann zu bringen, war natürlich abgesehen von den Figuren auch eine Frage, wo soll denn dann das Buch spielen? Und Bielefeld kenne ich, da komme ich weg, wie wir Ostwestfalen ja so schön genau sagen, ne? Ganz genau. Und deswegen war das für mich ja geradezu natürlich, meine Bücher dann in Bielefeld zu situieren, weil es mir dann natürlich leicht fiel, die Figuren da ganz authentisch wirken zu lassen. Und deshalb habe ich mich für Bielefeld entschieden. Ich habe ja auch in Bielefeld studiert viele Jahre, was eine super Zeit war. Und deswegen, also hier komme ich weg. Hier in Ostwestfalen kenne ich mich aus.
Das ist super. Nee, klasse. Heißt, natürlich wirst du auch recherchiert haben über die Spielorte, wo das Ganze dann stattfindet. Aber im Groben hattest du das da wahrscheinlich masterplanmäßig schon im Kopf, welche Orte man wählen könnte?
Ganz genau. Also der Kiosk, der ja eine Hauptrolle sozusagen in meinen Krimis einnimmt, den habe ich in dem Bielefelder Westen situiert. Da habe ich einige Jahre gewohnt und sehr, sehr gerne gewohnt. Und ich mag diese Ecke also sehr gerne. Also rund um den Siegfriedplatz. Das ist einfach eine schöne Ecke. Da kann man auch abends mal gut sitzen und sich sein Bierchen zischen.
Hat super Ambiente.
Und ganz genau.
Genau, das ist nämlich, hat Flair und ja auch ein bisschen südlicher Flair.
Ja.
Nicht ganz so typisch für Gesamt-Bielefeld, aber die Ecke ist klasse. Entspannt, passt. Und der Kiosk an sich existiert wirklich?
Nein, der Kiosk an sich existiert nicht wirklich. Ich fand es sehr lustig. Also jeder hatte aber so seine unterschiedlichen Assoziationen. Ich habe zum Beispiel in einem Artikel auch gelesen, da schrieb die Redakteurin war es, glaube ich, dass ich quasi den Kiosk, der direkt am Siggi situiert ist, gewählt hätte.
Ja.
Ist nicht so. War so in ihrem Kopf, ist ja auch völlig in Ordnung. Und natürlich bekomme ich auch bei Lesungen oder auch zwischendurch mal per Mail, habe ich dann die Frage bekommen, gibt es den Kiosk denn wirklich und wo genau ist der situiert? Nein, den gibt es so nicht. Ich habe den so grob im Westen situiert, habe ihn dann letztlich erfunden.
Rein fiktiv. Wäre natürlich auch wieder eine Steilvorlage dafür, Geschäftsidee, diesen Kiosk wirklich zu bauen. So. Meine, wer zuhört und noch Bock hat, sich was Neues anzueignen oder die Idee schon immer mal hatte, na, vielleicht ist das ja eine Steilvorlage für den Kiosk, den auch letztendlich so auszustatten, wie er in den Büchern beschrieben wird.
Mit einem kleinen Friseurladen im Hinterzimmer. So habe ich das nämlich konzipiert. Also die Yasemin, eine der Hauptfiguren in dem Buch, die betreibt nämlich vorne ihren Kiosk und hinten hat sie aber noch so ein kleines Zimmer, denn sie ist eigentlich gelernte Friseurin und da schneidet sie manchem Stammgast nochmal so schwarz die Haare. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Und dieser Kiosk ist in einem Mehrparteienhaus platziert und genau. Aber so gibt's hier nicht. Was ich übrigens mal total charmant fände, ich würde unglaublich gerne mal eine Lesung im Kiosk machen. Also ich habe schon einige Lesungen mit den Büchern gemacht, aber noch nicht in einem Kiosk. Mhm. Und das würde sich ja eigentlich auch anbieten. Ne? Aber ich liebe Kioske einfach.
Ja, Atmosphäre passt. Problem wird sein, so ein Kiosk ist ja nicht allzu groß. Das heißt, man müsste vielleicht so einen Spagat machen, Lesung online zu streamen und irgendwie 2, 3, 4, 5 Leute vielleicht vor Ort dabei zu haben.
Ja, im Digitalen kennen wir uns ja mittlerweile
notgedrungenerweise
aus, ja. Ganz genau, wäre eine Option.
Ja. Und digital funktioniert, klar, Atmosphäre bringt aber wirklich das persönliche Erscheinen. Oder wenn man wirklich Leute hat, du wirklich sofort das Feedback bekommst, absolut, nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch so die Zwischentöne mitbekommst, das macht das Ganze doch eigentlich aus.
Völlig richtig. Und das liebe ich auch. Also abgesehen vom Schreiben, was wirklich eine meiner großen Leidenschaften ist. Ich finde den Prozess des Schreibens einfach ganz, ganz toll. Natürlich gibt es auch diese Momente, wo das überhaupt nicht toll ist und man vor dem weißen Papier sitzt und denkt, ich gehe jetzt nochmal raus, gehe spazieren oder so, vielleicht kommt dann was. Aber die zweite Leidenschaft sind in der Tat, so wie du es auch beschrieben hast, die Lesungen, weil ich es wunderbar finde, dann mit den ZuhörerInnen in Kontakt zu kommen und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und wenn dann nachher alle rausgehen und wir gemeinsam einen schönen Abend hatten und eine schöne Stunde, dann bin ich einfach glücklich. Also ich finde, solche Begegnungen sind einfach wunderbar. Ich selber gehe auch gerne zu Lesungen von anderen. Und das ist auch was, muss ich sagen, was mir zum Beispiel massiv im letzten Jahr gefehlt hat.
Hat gefehlt, definitiv. Die ganze Interaktion.
Ganz genau.
Und wie gesagt, du kriegst eben auch die Sachen, die so zwischen den Zeilen sind oder passieren, mit, sei es von der Gestik, wenn du Leute siehst, hast eine Lesung, wie sie reagieren oder wie sie dann tuscheln, wenn du irgendwas gesagt hast, was ja auch digital dann letztendlich alles wegfällt, fehlt ganz einfach. Und ich meine, wir sind ja auf ganz gutem Weg, dass das hoffentlich zeitnah wieder passieren kann. Fände ich klasse. Und wie gesagt, das, was du gerade angerissen hast, die Idee, auch im Kiosk das mal stattfinden zu lassen, finde ich grandios.
Ja, und ich finde, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Lesungen sind auch ein super Beispiel dafür, dass dieses Sprichwort Ostwestfalen gehen zum Lachen in den Keller, dass das überhaupt nicht stimmt. Also ich hatte
schon
so
Kiosk.
Ja, ganz klar. Ich hatte schon so viel Spaß auf Lesungen und habe so viel gelacht mit dem Publikum. Also wir Ostwestfalen, wir können das auch mit dem Humor. Den versteht vielleicht nicht jeder, das mag sein, aber ich finde, wir Ostwestfalen haben viel Humor.
Definitiv. Manchmal durch die Blume, aber man muss Ostwestfale sein, um manche Sachen zu verstehen.
Ganz genau.
Absolut bei dir. Ja. Du hast eben gerade schon angesprochen, man sitzt vor einem leeren Blatt. Du hast gesagt, gehst raus, um dir da andere Inspirationen oder andere Eindrücke zu holen. Hilft immer? Oder ist schon mal die Phase wirklich so, dass man über längeren Zeitraum einfach keine Idee hat oder zu einem Gedanken hat?
Also rausgehen hilft nicht immer, nein. Mhm. Aber es hilft schon, also andersrum, es hilft nichts vor dem, oder mir zumindest hilft es nicht, vor dem leeren Papier dann sitzen zu bleiben und darauf zu warten, dass dann irgendwann doch die Muse kommt und dich küsst. Für mich ist es ein gutes Mittel zu sagen, gut, dann fokussiere ich jetzt kurz meine Konzentration auf was ganz anderes und dann lasse ich meinen Gedanken einfach freien Lauf und versuche das nicht zu erzwingen und dann kommt dieser Prozess von alleine besser in Gang. Es ist aber in der Tat so, das hatte ich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Buch, dass ich zwischendurch an Stellen kam, wo ich dachte, da komme ich jetzt nicht weiter. Und das habe ich mir auch eigentlich anders gedacht. Ja. Und aber dann
wie
ist das
was. Wie kriegt man den Dreh?
Das ist so eine Mischung aus mehreren. Also ich habe es mehreren Sachen. Ich habe es dann häufig zum Beispiel so gemacht, dass ich mir nochmal das Buch dann von vorne vorgenommen habe. Dann habe ich nochmal nochmal gelesen, dann habe ich nochmal geguckt, dann habe ich es manchmal sogar ausgedruckt und wie so ein Puzzle vor mir gehabt. Mhm. Wilde Skizzen gemacht, durch die niemand durchsteigt, außer ich selbst.
Solltest du vielleicht mal das irgendwo mal reinpacken.
Genau, aber ich habe auch gelernt, also jeder, der schreibt, hat da ganz andere Strategien. Bei mir ist es zum Beispiel so, zumindest bei diesen ersten beiden Büchern gewesen, ich war am Anfang sehr, sehr strukturiert. Das heißt, ich hatte meinen Plot, meine Idee, also Plot ist quasi wie so eine kurze Inhaltsangabe, worum soll es in dem Buch gehen.
Also
so,
Struktur das, schon, strukturiert
genau,
ausgebaut.
Genau, genau, das hatte ich mir dann so runtergeschrieben und so. Und dann habe ich sogar bei beiden Büchern immer angefangen, sehr strukturiert, Kapitel 1, Kapitel 2, das kommt dann in Kapitel 3, Kapitel 4 und dann hatte so eine richtig tolle Excel-Tabelle und so. Und dann habe ich, dieser Effekt kam wirklich bei beiden Büchern, habe ich darauf irgendwann und habe einfach geschrieben, weil die Figuren dann auch ein Stück weit ein Eigenleben entwickelt haben und weil es dann auch nochmal in so eine andere Richtung ging. Und diese Excel-Tabellen sind immer unvollendet geblieben und ich habe mir auch fest vorgenommen, komm, beim nächsten Buch lässt du das gleich mit den Excel-Tabellen, weil das wird dann sowieso nichts. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die völlig, also die richtig strikt durchplotten und das dann auch wirklich so bis zum Ende durchziehen. Finde ich beeindruckend, kann ich nicht.
Wollte ich mir gerade sagen, finde ich, es sind verschiedene Weisen, an so ein Thema ranzugehen.
Ja.
Finde ich klasse, gibt ja auch verschiedene Bereiche, nicht nur jetzt schreibtechnisch, wenn jemand quasi wirklich den Masterplan hat und den 1:1 abhakt, abarbeitet.
Mhm.
Aber, da bin ich auch absolut bei dir, manche Kreativität oder manche Schnörkel bleiben dann einfach auf der Strecke, die du dann auch ganz gut einarbeiten kannst, wenn du dich dann mal wirklich löst von dieser Vorgabe, um ganz einfach ein paar Spleens mit einzubauen oder Sachen, die das Ganze vielleicht in eine andere Richtung, ein bisschen andere Richtung schieben, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Genau, und manchmal ist es auch so, dass man vielleicht schon angefangen hat zu schreiben und dann nochmal recherchiert bei ein, zwei Sachen. Mhm. Und ich habe auch sowohl beim ersten als auch beim zweiten Krimi mich mit Leuten unterhalten, die mir in bestimmten Bereichen eben Hilfestellungen geben konnten. Und durch diese Gespräche haben sich dann auch nochmal Sachen entwickelt. Mhm. Also, dass ich dann gemerkt habe, ach so, ja, hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber jetzt, wo ich die Info habe, muss ich da irgendwie eine andere Lösung finden. Und das fand ich auch super spannend. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich am Schreiben ganz fantastisch finde, dass man immer Eindrücke nochmal bekommt von anderen Bereichen, von denen man so, also mit denen man so vielleicht gar nicht in Kontakt kommen würde und sich mit Menschen unterhält über Themen, ja, über die man auch gar keine Ahnung hat.
Und die man das, vielleicht oberflächlich schon mal gehört hat,
genau,
aber eben nicht in die Tiefe. Ist ja normal.
Finde ich unglaublich bereichernd. Ja. Also das macht mir eine riesige Freude. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber weil du das eben auch ansprachst mit zum Beispiel Recherche vor Ort oder dass man genau guckt, an welchen Orten lässt man das spielen. In der Tat, die meisten Bielefelder Orte, die ich in den Büchern beschreibe, die sind da. Das weiß oder erkennt dann auch jeder Bielefelder. Aber ich nehme mir durchaus auch hier und da mal die Freiheit zu sagen, das baue ich da jetzt hin, weil ich das will.
Stadtplan. So. Ich baue mir eine Stadt. Nee, finde ich gut. Denn vielleicht ist da wirklich der ein oder andere Gedanke sogar dabei, wo gesagt wird, jo, das fehlt wirklich noch. Ja. Klasse. Heißt dementsprechend, du gehst in die Thematik rein, wenn du spezielle Themen hast, die du wirklich nur oberflächlich oder wo du dich nur oberflächlich auskennst, sprichst du mit Fachleuten.
Ganz genau, ja. Das finde ich auch wichtig. Also ich habe zum Beispiel für den zweiten Band, da habe ich mir auch nochmal Ortskenntnisse angeeignet. Da spielt auch ein Friedhof eine Rolle. Da habe ich mir zum Beispiel eine Führung von dem Friedhofsgärtner geben lassen. Friedhofsgärtner ist nicht der richtige Begriff. Da gibt es, ich glaube, Reviergärtner heißt es.
Heißt echt Reviergärtner?
Ich meine
Revierförster.
Ja, ich bin mir gerade, aber ich meine Reviergärtner. Ich habe mich aber auch, als es um Täterprofile ging, mit einem Neurologen und Psychiater unterhalten. Einfach um Gespür für bestimmte Themen zu bekommen. Mhm. Das finde ich auch wichtig, weil ja, man selber, wenn du dann einen bestimmten Hintergrund hast und bestimmte Informationen, dann fällt es dir auch leichter, realistisch über die Dinge oder vielleicht nicht realistisch, aber glaubwürdig über die Dinge zu schreiben.
Ja, wobei das wahrscheinlich oder eventuell nur dem einen oder anderen auffällt, der mehr in solch einer Thematik dann drin ist. Auf der anderen Seite hilft es natürlich ungemein, so eine Figur runder zu gestalten, mit den ganzen Facetten, authentischer, eben glaubwürdiger.
Ja, und ich würde jetzt auch mal sagen, 3/4 der Sachen, die ich dann dort in den Gesprächen bekommen habe, brauche ich vielleicht gar nicht oder kommen so nicht 1:1 in diesem Buch vor. Aber dadurch, dass ich den Hintergrund dann für mich habe, kann ich darüber besser und einfacher schreiben. Und das, ja, das ist dann einfach für mich eine gute Arbeitsweise.
Nö, absolut nachzuvollziehen heißt, erleichtert letztendlich deine
Arbeit. Ganz genau, genau, es erleichtert ungemein. Und es macht auch noch nebenbei wahnsinnig viel Spaß. Das ist halt, es ist ja das Beste, wenn man Spaß bei der Arbeit hat. Ne?
Sollte eigentlich so sein. Jeder weiß, dass es manchmal dann auch anders ist, aber unterm Strich sollte wirklich die Freude dran überwiegen. Ist ganz einfach so. Ansonsten sollte man sich umorientieren, fertig. Oder einen wirklichen Kiosk betreiben.
Genau.
Was mir auch beim Lesen, ich habe das Buch gelesen, beziehungsweise ich habe es angefangen zu lesen, bin dann aber auch auf Hörbuch umgestiegen, war für mich, in Anführungsstrichen, praktischer, einfach im Bett des Abends zu hören oder zwischendurch mal.
Ja.
Und die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, wie kommt man auf den Hörbuchsprecher? Hat man da irgendwas im Kopf? Weil letztendlich, so wie ein Buch gelesen wird, vermittelt man ja auch nochmal eine Realität oder haucht den jeweiligen Personen auch nochmal Leben ein. Wie einfach oder wie schwer ist das für dich? Hattest du die Idee, das selber zu machen oder dann sofort abzugeben?
Nee, ich hatte in der Tat darauf keinen Einfluss, wer das Buch spricht. Und fand es aber genau das, was du gerade erwähnt hast, fand es sehr spannend, dann das Resultat zu hören. Denn bei den Lesungen hauche ich ja meinen Charakteren das Leben ein, indem ich das eben vortrage, ausgewählte Passagen. Und ich habe ja auch eine genaue Vorstellung davon, wie die ticken, wie die reden, auch wie die sich gebärden. Und fand es dann sehr spannend, das Hörbuch zu hören, was ja jemand ganz anderes gesprochen hat.
Ja.
Finde ich, ist eine unglaublich spannende Sache. Und hier und da divergierte es auch zum Beispiel von dem, was ich oder wie ich es gelesen hätte. Und das finde ich sehr aufregend. Und ich glaube, wenn du 5 Leute nehmen würdest und würdest 5 Leute das Buch lesen lassen, dann wären es quasi 5 verschiedene Bücher. Und
ja,
das finde ich super interessant. Und natürlich ist das dann sehr aufregend irgendwie zu hören, denn so ein Buch, das ist ja wie so ein Baby, ne? Das ist dein eigenes Ding.
Ja.
Und ich habe auch für die Figuren zum Beispiel, also die 3 Hauptfiguren in diesem Buch sind 3 verschiedene Frauen, also 3 verschiedener Generationen.
Mhm.
Die eine ist Anfang 20, die andere ist so Mitte 30 und die dritte, Dorothee, die ist so Ende 60.
Mhm.
Und ich habe, als ich das geschrieben habe, auch wirklich Lebensläufe für diese Figuren angelegt. Und in meinem Kopf sind die ganz klar, also die sind wie Freundinnen.
Mhm.
Ich weiß, wie die sich bewegen und auch die Sprache der 3 ist natürlich auch schon generationsbedingt völlig unterschiedlich.
Mhm.
Jasmin trägt ihr Herz wirklich auf der Zunge und haut da manchmal so Sachen raus. Nina, Jasmin ist die Kioskbesitzerin. Nina ist Polizistin und gut mit Mitte 30 schon ein bisschen gestandener, sage ich mal, als Jasmin. Ist ein bisschen introvertierter und Dorothee, eine Frau im besten Alter, sage ich mal, die sehr intellektuell ist, sehr gebildet, ist natürlich wieder ganz anders von ihrer Art. Und das spiegelt sich auch in der Sprache und in der Art und Weise, natürlich, wie sie durchs Leben gehen, sich wieder. Und,
Und die du ja für dich in deinem Kopf schon hast, visualisiert, Audio.
Genau.
Heißt das Audio? Man weiß es nicht.
Ich bin überfragt.
Wie auch immer. Du hast jedenfalls eigentlich für dich im Kopf, wie sie sprechen sollten.
Ja, genau.
Gut, und da war jetzt der Fall, dein Verlag hat gesagt, oh, wir machen ein Hörbuch. Du hast gesagt, ja, geil. Und der Verlag hatte dann auch einen Sprecher sofort parat.
Genau, wobei das ist ja nicht vom Verlag rausgekommen, sondern das war bei Audible in der Tat. Und meine Bücher sind bei Graphit erschienen.
Alles klar. Bin gar nicht so weit, muss ich gestehen, ins Detail gegangen.
Heißt,
wusste ich auch gar nicht, dass Audible auch sagen kann oder sagt, wir möchten das Buch auch vertonen, also als Hörbuch umsetzen. Okay. Gut. Nee, finde ich gut. Und du warst überrascht, letztendlich, als du es gehört hast. Hat man dir vorab dann das Hörbuch auch zum Hören gegeben?
Nicht vorab. Also ich habe wirklich dann, als es realisiert worden, also als es schon da war, als das Baby fertig war, habe ich dann da reingehört. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Finde ich gut. Wahrscheinlich wollte man auch ausklammern, dass der Autor seine Bedenken einbringt und das Ganze wieder verzögert. Und in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, ich habe mir das Hörbuch angehört. Ich finde es klasse. Ich finde es gelungen.
Das freut mich.
Sollte ja auch so sein. Als Endkunde, Verbraucher, Hörer. Und das passt. Ich weiß gar nicht, dein zweites Buch, Eine Tüte voller Lügen, ist erschienen. Das hat meine Frau gelesen. Mhm. Da muss ich sagen, hinke ich ein bisschen hinterher. Ist ja auch noch nicht allzu alt.
Ja, und gibt's auch leider kein Hörbuch, ne? Das heißt, du konntest nicht reinhören. Also genau, das gibt's in Anführungszeichen nur als Buch und als E-Book
analog.
Natürlich. Digital als E-Book,
digital
ne?
Digital-analog.
Genau. Das würde mich mal interessieren, oder ich finde das immer sehr spannend. Ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage, macht man wahrscheinlich nicht im Podcast, ne?
Doch.
Aber wenn du liest, was bist du für ein Typ? Also greifst du zum E-Book oder greifst du zum haptischen, altbewährten in Papier? Oder sagst du da, das ist für mich keine Religion, sowohl als auch.
Nee, da muss ich sagen, da bin ich oldschool. Wenn ich lese, gerne wirklich was in der Hand zu halten, haptisch zu arbeiten, finde ich klasse. Ist bei mir aber auch in anderen Bereichen so. Auch musikalischer Bereich, MP3, unproblematisch. Ich liebe es noch immer, in irgendeiner Form was in der Hand zu halten. Entweder eine Schallplatte oder CD. Man kann noch ein bisschen blättern. Hat eine andere Wertigkeit. Mhm. Ist letztendlich beim Buch, finde ich, subjektiv das Ganze, genau das Gleiche. E-Book hat absolute Vorteile, wenn man viel verreist, auf Reisen ist, Bücher mitnehmen möchte. Ultra easy, nur das Endgerät mitzunehmen, sich dann Sachen runterzuladen.
Ja.
Das, wo man gerade Bock drauf hat, zu lesen. Aber es ist auch da nochmal für mich eine andere Wertigkeit, ob ich ein Buch in der Hand halte oder eben das nur digital zur Verfügung gestellt bekomme. Wobei eben der preisliche Unterschied ja auch irrelevant eigentlich ist.
Ja, das stimmt. Aber ich kann das, was du gerade gesagt hast, zu 100% unterschreiben. Also mir geht das genauso. Ich liebe es, das Buch in den Händen zu halten. Ich bin aber auch so ein Papiermensch. Also Bücher riechen ja auch, ne? Also
absolut.
Die haben so einen ganz bestimmten Geruch. Das finde ich wunderbar. Dann dieses Haptische, das Rascheln des Buches. Ja. Dann, es gibt Menschen, die werden mich dafür hassen, aber man kann auch nochmal ein Eselsohr machen, um sich zu merken, wo man war.
Ja gut, kannst du beim E-Reader auch machen.
Ja,
einmal.
Genau, einmal, dann hat sich das erledigt. Oder ich habe mir auch in manche Bücher, die ich gelesen habe, habe ich mir eben Anmerkungen reingeschrieben oder was markiert, was ich besonders toll fand oder vielleicht auch mal für bestimmte Sachen verwenden wollte oder so kleine Post-its rein oder so. Also mit diesen richtigen Büchern, für mich richtige Bücher in Anführungszeichen, da kann man halt nochmal ganz anders arbeiten. Und ich liebe das. Und ich liebe es auch nach wie vor, in Büchereien zu gehen. Also ich habe schon ganz früh als Kind bin ich immer in die kleine, damals noch kleine Stadtbücherei nach Spenge gegangen, wo ich eben groß geworden bin. Mhm. Und diese Liebe zu Büchern und auch zu Büchereien, die hat sich sofort gesetzt. Und auch noch heute ist es so, wenn ich einen Buchladen betrete oder eine Bücherei, ich entspanne mich körperlich sofort. Ich liebe dieses Ambiente. Ich finde es wunderbar, Bücher um mich herum zu haben und dann zu stöbern und hinten die Inhaltsangabe zu lesen und mir die Cover anzugucken. Ich finde, das ist was ganz Tolles und ich zelebriere das gerne.
Kann ich nachvollziehen, denn so ein Buchladen oder Bücherei ist entschleunigend.
Genau.
Du hast ja wirklich dann meistens auch Sitzplätze, Sitzecken vorgehalten. Man kann sich zurückziehen, man kann sich hinsetzen, einfach mal stöbern und man versinkt für den Zeitraum in eine andere Welt.
Genau so ist es.
Ist eine Auszeit.
Ja, genau, genau. Und das finde ich halt ganz, ganz schön und und mache das halt auch immer wieder. Es ist toll und in den Buchläden und in den Büchereien, da hast du eben diesen ganz besonderen Geruch auch von den Büchern und das ist übrigens auch was ich sogar während des Studiums immer geliebt habe. Also da in
Bist
den,
du schnüffeln
in der,
gegangen in die Bibliothek?
Nee, genau, andere. Ja, das war meine Sucht.
Ja.
Schnüffeln in der Bibliothek. Aber da sich dann auch hinzusetzen und da zu arbeiten in der Tat, weil das war natürlich auch zwangsläufig ruhig und da von Büchern umgeben zu sein und manchmal waren es mir auch zu viele Bücher und da muss ich auch wieder gehen, aber schon schön und das hat sich, diese Liebe zu den Buchläden und Büchereien, das hat sich bis heute fortgesetzt und ich glaube, das wird auch bleiben bis zum Grab.
Ja, hat sich so eingeprägt.
Genau.
So bist du konditioniert. Wie gesagt, ich kann es auch absolut nachvollziehen, bei mir nicht nur der Buchbereich, sondern komme eben aus dem Musikbereich, damals auch mit Schallplatten gearbeitet. Und da ist es ja wirklich analog. Du gingst damals in den Schallplattenladen rein,
ja,
und es roch. Es hat einen speziellen Geruch. Und du fühlst dich sofort anders. Wenn der Geruch wieder kommt, bist du wieder in einer anderen Zeit.
Genau, und ich ticke da genauso wie du. Ich habe auch noch zu Hause Platten. Hm. Ich habe auch noch zu Hause CDs,
ja,
und meinen Plattenspieler. Und ja, das knistert zwischendurch und qualitativ kann man dann sicherlich darüber diskutieren. Aber es hat eben für mich so einen ganz besonderen Charme.
Hat Charme. Genau, das ist es. Hat Charme.
Ich glaube, jetzt sind wir aber auch offiziell dann alt, Herr Stuke. Jetzt,
ja, das sind, so, sind wir.
Wir sind offiziell alt, glaube ich, gerade, oder?
Nein, ist so. Ich habe einen Blick auf die Regie und gucke auf Herrn Meister und der schüttelt seinen Kopf.
Ja. Verdammt.
Der denkt, worüber reden die? Ist schon klasse. Ja, na, ist so, ich stehe dazu. Passt. Ja. Kurze Frage noch, neue Projekte im Raum stehend?
Mhm. Ja, im Raum stehend ist ein guter Begriff. Also ich habe in dem Pandemiejahr an einem Buch geschrieben, da steht auch schon ein Ende drunter.
Mhm.
Das ist keine Fortsetzung von Yasemins Kiosk. Das ist ein Roman, der aber auch in Bielefeld seinen Anfang findet,
mhm,
und auch immer wieder zwischendurch mit dem Ostwestfälischen spielt. Allerdings das ist im Prinzip so ein bisschen wie so ein Roadmovie.
Mhm.
Also Bielefeld ist der Ausgangspunkt und dann geht's aber auf eine lange Reise, die durch England und Schottland führt.
Worldwide!
So yes. Ich kann allerdings noch nichts dazu sagen, ob der veröffentlicht wird. Also da bin ich im Moment dran.
Mhm.
Ich arbeite jetzt seit kurzem mit einer Literaturagentin zusammen. Das ist ja auch immer die Frage, wie man seine Bücher auf dem Markt platziert. Und
ja,
das wird auch nicht unbedingt einfacher. Aber ich bin da jetzt erstmal guter Dinge und bin im Moment in der Tat dabei, diesen Roman jetzt zu überarbeiten. Also nur weil man das Ende drunter gepackt hat,
mhm,
das ist quasi der Anfang dann von der Überarbeitung. Und die ist manchmal noch härter und noch anstrengender als das Schreiben als solches. Denn gerade wenn du dann mit den Lektorinnen nachher zusammenarbeitest oder mit der Agentin oder so, dann heißt es auch ganz oft Kill Your Darlings. Und das ist dann eben sehr, sehr schmerzhaft.
Ja.
Da kann es auch dann mal sein, dass die Szene, die du abgöttisch liebst, ja, und die du persönlich ja eigentlich total gelungen findest und wahnsinnig stolz darauf bin,
ja,
bist hier Scheiße, mach das raus, nochmal neu bitte, ne? So, das ist
ja.
Das ist wirklich schmerzhaft zwischendurch, mhm, aber ich schätze unglaublich die Arbeit auch von Lektorinnen, weil das Baby wird danach noch besser. Also das war auch bei meinen beiden Yasemins Kiosk-Bänden so,
mhm,
dass ich die Zusammenarbeit unglaublich genossen habe und am Ende dann auch ganz klar gesagt habe, yo, und jetzt ist das Buch nochmal viel besser geworden.
Mhm. Klasse. Ich glaube, das ist das Problem immer, wenn man in einem kreativen Prozess ist oder als Autor, Musikkomponist oder was auch immer. Du bist einfach zu nah dran. Wenn du jemanden hast,
ganz genau,
der das mit der nötigen Distanz nochmal sieht, der hat eine andere Sicht drauf. Und
ja,
gebe ich dir recht, manche Sachen sind dann ein bisschen schmerzlich, wenn man dann einsehen muss, ja, die Kritik ist dann doch berechtigt, dann
ja,
müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja. Hm? Und welche Erfahrung ich auch gemacht habe, also nicht nur die Zusammenarbeit dann nachher im Lektorat oder mit dem Verlag, sondern auch schon im Vorfeld, während du im Prozess bist, habe ich dann hier und da mal ein paar Seiten Testleserinnen oder Testlesern gegeben.
Hm.
Und das finde ich auch immer wahnsinnig hilfreich, denn häufig ist das so, also wenn ich dann anfange zu schreiben, dann habe ich, das habe ich ja eben anhand meiner drei Frauen aus Yasemins Kiosk erzählt,
ja,
dann habe ich meine Figuren ja schon klar im Kopf,
mhm,
und auch klar vor Augen. Also ich würde unglaublich gerne mal mit den drei Mädels aus meinem Kiosk da auf der Bank sitzen und ein Käffchen oder einen Gin trinken.
Mhm.
Aber die Leserinnen, die treffen zum ersten Mal auf diese Figuren.
Mhm.
Und dann war es schon manches Mal, dass mir dann die Testleser zurückgespiegelt haben, dass das kann ich gerade, also ich kann gerade nicht nachvollziehen, warum die Figur so tickt oder mir fehlt da eine Information.
Mhm.
Und dann dachte ich, Ja, das ist ja total interessant. Na klar, dir fehlt die, also in meinem Kopf
du,
ist die Info.
Wollte ich sagen, du hast sie im Kopf.
Ist doch klar.
Genau, ist auch klar. Der Leser weiß aber noch nicht oder hat genau. diese Information eben noch
genau.
nicht.
Genau, und das, das finde ich dann auch immer total fruchtbar und hilfreich. Denn da musst du dann schon aufpassen, dass du es, dass du dann bestimmte Sachen eben subtil vermittelst, sodass es dann eben auch für den stimmig erscheint, der es zum ersten Mal liest. Total
das
spannende Sache, diese
dass
Prozesse.
Dass es wirklich dann rund ist, ja.
Ganz genau.
Ja, und diese Feedbacks, kann ich mir schon vorstellen, sind echt sehr hilfreich dann.
Ist total hilfreich, ist aber auch immer eine Überwindung, also zumindest für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, denn du schreibst natürlich, ne, und das ist ein Stück weit ist Schreiben ja auch sowas Intimes, im Sinne von, du sitzt da in deinem kleinen Kämmerchen und hast dann eine Idee und hast eine Idee, wie diese Geschichte aussehen soll und wie deine Figuren sind und dann gibst du das raus in die Welt und ja, dann musst du gucken, wie die Welt das so findet. Und die Welt kann das ja auch einfach scheiße finden. Ne? Ja, und dann musst du damit ja auch klarkommen.
Das ist blöd. Absolut bin ich auch da bei dir. Für dich ist es rund, für dich ist es klasse. Du liebst es ganz einfach. Und der unvoreingenommene Betrachter von außen, Hörer, Leser, mag es dann anders empfinden und andere...
Genau.
Und du kannst auch nicht daneben sitzen und das dann erklären. Also,
nee, und das ist ja auch das gute Recht, ne? Eines jeden zu sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, finde ich doof. Also völlig in Ordnung, muss man eben dann auch nur mit umgehen.
Ja, definitiv. Denn das ist ja nochmal ein anderes Ding, als wenn du wirklich einen Film hast, wo die Bilder vorgegeben sind. Buch heißt Kopfkino. Du liest es, du gestaltest dir die Umgebung oder die Person so, wie du sie dann für dich empfindest beim Lesen.
Genau.
Kann natürlich auch konträr zu dem sein, was der Autor sich so erdacht hat.
Ganz genau. Und das finde ich eben auch das Wunderbare an Büchern. Die entwickeln ja ein Eigenleben. Und für jeden, auch da wieder, würdest du dann 5 Leute befragen, wie stellst du dir die Figur vor? Oder ne? Dann da fließen dann ja auch eigene Sachen mit rein. Also eigene Sachen eines jeden Lesers oder Leserin. Und und entsprechend spiegelt man sich da dann auch als Leser vielleicht wieder oder so. Und das ist ja auch bei jedem anders. Und deswegen finde ich ist auch eine der Reize am Lesen oder der Reiz an Büchern, dass die dann so ganz individuell ihr Eigenleben entwickeln und man sich eben selber seine eigenen Bilder und seine eigene Welt noch so zusätzlich dazu bauen kann. Und das ist toll und das ist das, was Literatur kann.
Super. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war quasi ein perfekter Abschluss vom Podcast. Ich finde es klasse. Kann man einfach so im Raum stehen lassen. Das Einzige, was ich noch dazu sage, ist, ich weiß, dass du ja auch Arminen-Fan bist. Ich hoffe inständig, dass wir uns irgendwann in der nächsten Saison mal wieder auf der Alm sehen, zusammen Bierchen trinken können. Und
Herr Stuke, und dicke umarmen, ne? Genau. Dass wir uns dicke umarmen, eine Bratwurst essen, das Bier fliegt beim Tor von Arminia in die Luft.
Yes!
Und wir sind damit, ich weiß nicht, wie viel tausenden Menschen auf einem, also diese Vorstellung ist einfach wundervoll.
Ja.
Man darf träumen, oder?
Und ich hoffe, dass dieser Traum wirklich Realität wird in Kürze. Klasse! Christiane, ich bedanke mich total, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Und dir auch.
Herr Stuke, es war mir eine große Freude. Es hat mir Spaß gemacht wie Bolle. Und und wir sehen uns auf der Alm, oder?
So ist es. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, Herr Stuke.